Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Sie hören Reflexe auf Schweizer Radio DRS 2. In Zusammenarbeit mit NZZ Format, dem Fernsehmagazin der Neuen Zürcher Zeitung, bieten wir Ihnen zum Jahreswechsel eine besondere Sendereihe. Ausgewählte Fernseharbeiten des deutschen Schriftstellers und Filmautors Alexander Kluge. Heute die vierte Folge mit einem weihnachtlichen Thema.
Liebe Hausfrau, lausche schön. Eingemachtes? Ferngesehen.
Die Kürbisernte war in diesem Jahr sehr reichlich und es ist selbstverständlich, dass wir auch Kürbisse einkennen.
Ja. Man beachte nun des Weiteren, wie auch schon vorhin bemerkt, wie Gymnastik uns erheitern kann und unsere Schönheit stärkt.
Spricht herüber wieder, bitte, Jung.
Welches Thema hat im Männerreich die weiteste Verbreitung?
Sieht ja auch keine Sünde, wenn ich das herrlich finde, wer mich versteht, der singt mit mir.
Als das Fernsehen aufkam, entstand für kurze Zeit das Zwischenmedium der TV-Lampen. Die Bilder erinnern an die Laterna Magica, die dem Kino voranging. Sie zeigen, dass die Menschen den Zauber des Erzählens mehr lieben als den neuen Zauber der Information.
Bekanntmachung. Fernsehmagazin von Alexander Kluge. Produziert von DCTP, von Felix Schneider bearbeitet für Schweizer Radio DRS 2.
Ein Licht tröstet in der Nacht. Das Zwischenmedium der TV-Lampen vor 1955. Ulrike Sprenger, Verfasserin des Brust-ABC, berichtet.
Zwischen 1955 und 1965 setzt sich das Fernsehen durch, weltweit in Amerika zuerst.
Ja.
Und hier gibt es ein kleines Zwischenmedium, das ist die Fernsehlampe.
Die ist ein ganz wichtiges Accessoire, was man eigentlich gleichzeitig mit dem Fernseher dann kaufen muss. Also zunächst mal kommt das aus einem medizinischen Diskurs auch, man muss die Augen schützen. Also die große Überzeugung damals ist, dass wenn man länger in einem unbeleuchteten Raum, man musste damals die Räume ja abdunkeln, das Fernsehen war selbst noch nicht so leuchtstark, das heißt, man konnte nur gut sehen und das Gerät war ja auch ziemlich klein, wenn man den Raum abdunkelte. Und dann kam gleichzeitig die Überzeugung auf, die wirklich medizinische Überzeugung, dass das die Augen ruiniert. So wie man früher ja auch glaubte, dass Lesen die Augen ruiniert.
So wie man beim Film glaubt, ja, nicht das Erschlägt.
Das ist gefährlich und das ist auch eine Furcht vor diesem neuen Medium. Das könnte dem Menschen schaden, so wie ein neu entdecktes Rauschmittel ihm schadet, so wie angenommen wurde, dass Kaffee schädlich ist, dass Kakao schädlich ist, dass Lesen schädlich ist.
Eventuell die Realität über das Fernsehen ins Wohnzimmer eintritt,
ja.
Wie ein weiteres Fenster.
Ja, nicht nur als Realität, sondern das ist ja eine Pforte in eine andere Welt. Also man kann die Furcht durchaus vergleichen mit dem, was man sieht auf Gemälde, noch aus dem Mittelalter und der Renaissance, dass Spiegel verhängt wurden. Also der Spiegel ist ein Auge, ist eine Pforte, ein Tor in ein Paralleluniversum, in eine andere Welt.
Wenn man in ein Bild guckt und durch einen Spiegel auf sich zurückgeworfen wird, könnte es gefährlich sein.
Könnte es gefährlich sein, ich könnte ein Doppel in einer anderen Welt haben und nachts, wenn ich nicht hinschaue, kommt das zu mir durch den Spiegel. Deswegen, wenn niemand im Raum ist und nachts wird der Spiegel mit einem Vorhang verhängt. Man sieht das auf den alten Bildern. Und ganz ähnlich geht man ja mit dem Fernseher eigentlich um.
Man ist fasziniert, nicht? Hier dringt etwas Neues, etwas Wirkliches, etwas fiktional Neues und so weiter.
Sozusagen die ganze Realität und das ist aber eben auch das Unheimliche. Es ist ein Loch in meinem Wohnzimmer, durch das die Welt in meinen kleinen, intimen
Und
Bereich eindringen kann.
Verschaffe ich mir ein kleines Lichtchen. So wie der Wanderer gerettet wurde, der im Schneesturm ganz hinten ein Licht sieht.
Ja. Orientierung im Raum. Also ich muss meinen eigenen Raum auch noch erkennen können, muss ihn schützen können, muss seine Umrisse wahrnehmen können gegenüber diesem Loch, aus dem dann ungefiltert diese Realität strömt.
Und kriegt ein Quantum Farbe noch zusätzlich hinzu zum Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und hier kommt jetzt sozusagen ein ganz frühes Medium, die Laterna Magica, in ihren Wirkungen nochmal wieder hervor.
Ja.
Die war während der ganzen Zeit des Films nicht existent.
Nein.
Das Prinzip Laterna Magica. In bunten, runden Bildern sieht das Kind die fremde Welt an der Wand seines Zimmers. Napoleon, ferne Landschaften, Fabelwesen. Ulrike Sprenger, Universität Konstanz, im Gespräch mit Alexander Kluge.
Die hat man früher, also Proust beschreibt ja sehr schön die Verwendung der Laterna Magica im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Dann ist sie völlig verschwunden eine Zeit lang. Das war vor allem ein Unterhaltungsmedium für Kinder auch. Also das heißt, man konnte Geschichten damit erzählen, Geschichten, die dann über die Wände wanderten und das Kinderzimmer in einen Raum des Imaginären, in einen Raum des Erzählens. Er kriegt die Geschichte der Genoveva von Brabant durch diese Laterna Magica.
Napoleon in Moskau. Das heißt, es gibt alle möglichen
Alle möglichen Erzählungen auf der Laterna Magica, und das verschwindet in dem Maße, in dem eben dann neue Medien das erobern. Also das heißt, das Radio, das Kino, genau, die verdrängen diese ganz schlichte Form der Projektion, und man brauchte ja dann auch das Erzählen dazu. Also das heißt, zur Laterna Magica konnte man dann Bücher lesen, die dazu kamen, oder man bekam das von den Eltern oder dem Kindermädchen erzählt, und das Kino schafft das in eins zu binden, dann spätestens auch mit dem Tonfilm.
Jetzt gibt es Firmen, ja, die hier so ein kleines Perpetuum mobile bauen, ja, als ein Zwischenmedium, als Entreakt zwischen Kino, das untergeht, und Fernsehen, das aufgeht.
Und das, also am Anfang, die Theorie dahinter war, dass man eine schwache Lichtquelle braucht. Also das heißt, etwas, was dem Fernseher keine Konkurrenz macht, was aber gleichzeitig diese Bedrohung mildert, den Raum etwas erleuchtet und die Augen schützt. Also
eine Art Kaminfeuerchen.
Ein Kaminfeuerchen und zugleich ein Talisman, also ein Gegenzauber. Die Definition des Talisman als Zauber gegen einen Zauber. Und das ist genau der Punkt, an dem sich das dann in einen ungeheuren Formenreichtum. Man könnte ja vom Prinzip, vom medizinischen Prinzip her einfach eine schwache Glühbirne nehmen. Also das heißt, es erklärt im Grunde gar nichts, wieso auf diese unscheinbaren Lampen dann plötzlich eine derartige Sorgfalt und eine derartig blumige Fantasie verwendet wird.
Das sind kleine Firmen, die das produzieren.
Zunächst gibt es dann die aus Keramik, die Lampen, die alle möglichen Formen aufweisen, die ganz interessant eben auch auf Bereiche verweisen, die gar nicht mit dem Fernsehen zu tun haben, sondern auf Bereiche des alten, des traditionellen Erzählens, des Theaters. Also das heißt, plötzlich wird das Fernsehen auch dadurch entschärft, dass es an alte Formen der Unterhaltung, an alte Formen des Erzählens wieder angeknüpft wird. Also Sie haben ganz oft Fernsehlampen aus Keramik, die zum Beispiel die Theatermasken, also das lachende und das traurige Gesicht, Komödie, Tragödie zeigen, also das Zeichen für Theater. Oder Sie haben ganz viele aus der christlichen Seefahrtsmetaphorik, also das Schiff, das zugleich immer Metapher für die Poesie ist und für den Lebensweg des Menschen. Also
rettet oder geht unter.
Ganz alte, traditionelle Motive, die hier verwendet werden. Oder auch die Eule, die Buchweisheit symbolisiert, die auf einem Buch sitzt. Also das heißt, hier auf ein altes Medium des Erzählens, auf ein altes Medium der Wissensverbreitung verweist.
Licht in der Nacht. Die TV-Lampe ist Kaminfeuer und Talisman. Auf einem blauen Buch sitzt überlebensgroß die fette Eule. Ihr Gefieder ist braun und weiß. Sie ist aus dickem Glaskeramik gefertigt und von innen matt beleuchtet. Aber warum guckt sie so stichhaltig? Ihr rundes, rotleuchtendes Auge bohrt sich ins Halbdunkel des Fernsehzimmers.
Und das ist der Anfang, und dann gibt es immer exotischere Motive. Dann werden also auch Motive der Sehnsucht da hinein projiziert, also Urlaubsreisen. Das heißt, ich bringe mir etwas mit aus einem Raum, in dem ich Fantasie erlebe, in den ich mich hineinsehne, zum Beispiel eine aus Muscheln zusammengebaute Gondel oder die berühmte venezianische Gondel als Fernsehlampe, die auch verwendet wurde. Also Souvenirs, die dann gleichzeitig diesen Sehnsuchtsraum der Ferien wieder zu mir bringen, und zwar an den Ort,
in die Wohnung
und an den Ort, an dem sich meine Sehnsucht über den Fernseher
also
entfaltet.
Also nicht das Zitat des Realismus, das aus dem Fernsehen spricht. Ja?
Nein.
Die Nachricht
nein.
von heute, das
nein.
ist wirklich passiert.
Nein.
Erdbeben war.
Nein.
Ja? Nicht Präsidenten wurden gewählt, nein, sondern meine gewohnten Lieblingsideen.
Ja, und sie verkünden damit eine ganz fundamentale Wahrheit über das Fernsehen, nämlich, dass das Fernsehen ein Raum des Imaginären ist. Also das heißt eben nicht Realität, sondern ein Raum, der mir Sehnsüchte suggeriert, der sie gleichzeitig stillt und füllt, der mir aber Dinge erzählt.
Schlaraffenland der Wünsche. Das kommt durch dieses Fenster.
Genau, und das kommt durch dieses Fenster. Und das muss ich strukturieren, das muss ich als meins kennzeichnen, als das, wo sich auch meine Sehnsüchte entfalten und wohin ich schaue, wenn ich auch etwas über mich und meinen kleinen Raum erfahren will, in dem ich sitze.
Und das alles gibt's als Unbewusstes bei Zuschauern und Käufern, die sich so ihr Fernsehecke so einrichten.
Ja.
Und hier interessanterweise bei Handwerkern, bei kleinen Firmen, die hier jetzt dieses Geschäft machen, übrigens alle inzwischen verschwunden sind.
Die haben in dem Moment, in dem das Fernsehen sich dann technisch so weit perfektioniert hat, dass man die Räume eben auch nicht mehr so abdunkeln musste und in dem das dann verschwand, dieser medizinische Diskurs, also der flaute dann ab in dem Maß, in dem man sich nicht mehr so fürchtete vor diesem Medium.
Man darf auch im dunklen Zimmer Fernsehen sehen und auch in einem hellen Zimmer ist der Fernseher noch immer zu sehen.
Das war eine Blüte von 15 bis 20 Jahren maximal.
Und ist heute Sammlerobjekt.
Hohe Preise. Also Sie können für eine sehr gut erhaltene Bewegungslampe, also die, die selbst eben etwas zeigen in Bewegung, eine Szene, das geht bis 400 Dollar, also
bis 1000 Dollar
bei ganz seltenen Stücken. Ja. Und da ist dann das Interessante, dass wir innerhalb der Geschichte der Fernsehlampe dann auch schon wieder so ein Imitationsgefälle haben. Das heißt, die ersten, die Radiolamps, die waren aus Glas. Die beliebtesten Lampen sind die Drehlampen dann eine Zeit lang geworden. Das heißt, das waren nicht mehr diese einfachen figürlichen Keramiklampen, die so ein schwaches Licht abgaben, sondern die waren dann tatsächlich auch in Konkurrenz zum Fernseher, insofern sie bewegte Bilder zeigten. Das ist ja was ganz Außergewöhnliches. Man hat jetzt einen Kasten, der einem bewegte, reale Bilder zeigt und man setzt ihm eine Lampe zur Seite, die mit einer ganz schlichten Technik, eben mit dieser Laterna Magica-Technik, wo einfach durch die Wärme der Glühlampe ein Zylinder bewegt wird, selber wieder bewegte Bilder dagegen setzt.
Das ist also so, in der Mitte ist eine Glühlampe und man weiß, die wird heiß.
Eine schwache Glühlampe, also das kommt dazu, die Sparsamkeit wird auch angesprochen, es heißt auch Econolight, also ein ökonomisches Licht und diese Glühbirne wird heiß, das sind maximal 40 Watt und durch die aufsteigende Wärme dreht sich ein Zylinder, der an einem Punkt aufgehängt ist auf einer Nadelspitze.
Innen drin.
Der dreht
und darauf
sich
sind
drin.
Licht und Schatten aufgemalt.
Darauf sind Muster aufgemalt, so, dass wenn man einen äußeren Zylinder mit einer Szene darüber stülpt,
mit einem festen, bunten Bild, sich in Bewegung setzt. Das muss jetzt genau kalkuliert sein, dass sozusagen eine Fahne, die flattern soll.
Ja, vor allem, dass in verschiedenen Zonen, sie sind hoch aufwendig gemacht, es können in verschiedenen Zonen des Bildes sich verschiedene Bewegungen ergeben. Also man kann zum Beispiel bei den beliebten Feuerlampen, sieht man einen Wald lodern und im Untergrund einen Wasserfall gleichzeitig rauschen und ein Bächlein. Und das wird dadurch erreicht, dass in verschiedenen Bereichen verschiedene Muster auf diesem Drehzylinder sind, aber auch in dem äußeren festen Zylinder an verschiedenen Stellen dann Lücken, sodass diese Muster von innen durchscheinen und sich auf bestimmte Weise dann bewegen.
Und so entsteht Waldbrand mit Blockhaus und Bär. Und auf der anderen Seite sind Tiere des Waldes, die sich fürchten vor dem Waldbrand, der naht. Aber in der Nähe ist Wasser.
Ja.
Rettung ist nahe.
Das sind dramatische Szenen und das ist das Schöne an diesen Lampen. Sie bringen immer einen Moment der Bedrohung und der Gefahr in einem Objekt, das ja man sich spießiger kaum denken kann oder behüteter kaum denken kann, als eine Lampe, die dazu dient, den Fernsehkonsum anheimelnder und sicherer zu machen. Und ganz plötzlich habe ich auf diesen Lampen immer Bedrohung, immer Gefahr. Einerseits Gründungsmythen Amerikas, also sie zeigen sehr gerne berühmte amerikanische Szenen, also zum Beispiel die Mayflower, das berühmte Schiff, das Amerika entdeckte. Dann
sagen wir mal nicht entdeckte,
die Bevölkerung. Genau.
Also das ist Adel für Amerika. Das sind die Ersten.
Das ist die Besiedelung. Und dann gibt es das berühmte Wettrennen zwischen zwei Raddampfern auf dem Mississippi.
Das ist Lee and Natchez.
Genau.
Das ist ein Motiv, das zu den ersten Filmen gehört. Ja. Immer wieder wiederholt von Edison. Vom Biograph.
Sich wappnen. Gegen das unheimliche Neue hilft die Erinnerung an Anfänge, die mir nicht wehgetan haben.
Also man sieht die Um sich klar zu werden, was das Fernsehen bedeutet und was es macht, greift man auf eine ganz uralte Technik des bewegten Bildes zurück
und greift gleichzeitig auf
Themen der Bewegung zurück. Also
das Fernsehapparat soll was Überraschendes bringen.
Ja.
Aber dazu wappne ich mich.
Ich muss es reflektieren. Ich muss zurück. Ich muss gleichzeitig die Anfänge zeigen, damit ich nicht orientierungslos und überwältigt. Die haben mir nicht wehgetan. An die muss ich mich erinnern. An die Eisenbahn, die Amerika erschloss, die auch das erste Medium der schnellen Bewegung war. Und die bilde ich dann ab auf einer Drehlampe, die ganz einfach durch Wärmetechnik funktioniert.
Und die hört doch gar nicht auf.
Die hört nie auf. Die verbraucht eben nur die Energie, die die Glühlampe braucht, schwachen Strom. Aber sie dreht sich immer weiter.
Also, 7 Stunden, wenn es sein muss.
Die ganze Nacht fährt der Zug, fahren die Raddampfer, brennt der Wald.
Also, das brennt nicht durch. Das erhitzt sich ja über das hinaus, was die Bewegung erzeugt. Nicht.
Nein, die heiße Luft geht ja nach oben ab und erzeugt dabei die Bewegung. Und das ist ein ganz stabiler Mechanismus, der da läuft.
Muss man aber erst mal drauf kommen.
Ja, man hatte das Vorbild. Es gibt ja immer wieder, heutzutage werden die Drehlampen ja wiederhergestellt in großer Stückzahl, aber jetzt ganz anders als Einschlaflampen für Kinder. Also das heißt, man geht jetzt fast wieder zurück zu diesem Laterna Magica-Prinzip und ordnet das ganz der kindlichen Welt zu. Das ist nicht mehr den Medien, nicht mehr dem Kino, nicht mehr dem Fernsehen zugeordnet, sondern das gehört jetzt ins Kinderzimmer.
Katastrophen sind jederzeit möglich. Sich dagegen wappnen durch das Prinzip der Wiederholung. TV-Lampen sind verlässlich. Vor sich hinspinnen beruhigt.
Beschütztheit von Licht in der Nacht, Licht im Dunkeln, das ist die große Angst des Kindes, nachts allein zu sein, dem Dunkel allein ausgeliefert zu sein, die große Angst des Menschen überhaupt. Das verbunden mit diesem Moment der unmittelbaren Gefahr, der ständigen Bedrohung der Zivilisation, der ständigen Bedrohung des Erreichten. Ganz schön ist, die Feuerlampen sind da die besten. Also das heißt, die Feuerlampen, die zeigen wirklich einen lodernden Wald. Das ist ja für Amerikaner etwas ganz Nahes. Der Großteil des Landes sind immer noch wild bewaldet. Und
durch Sommerfeuer, Herbstfeuer gefährdet.
Und gerade die Radiolamps gab es ja schon in den 30er Jahren und die zeigten besonders gerne Feuer auch. Die Radiolamps haben fast alle diese Waldbrände gezeigt. Dadurch waren die Städte unmittelbar bedroht. Das war für die Menschen, für die Familien, für die geborgene Kleinfamilie vor ihrem Fernseher eine reale Bedrohung, die sie sich durch diese Fernsehlampe ins Gedächtnis rief. Und Econolite hat, da habe ich Bilder gesehen, hat tatsächlich auch Werbung für Versicherungen hergestellt. Das heißt, sie haben in überdimensionaler Größe genau diese Brandszenen, diese bewegten Brandszenen als Reklametafeln für Versicherungen hergestellt.
Die drehen sich auch, die bewegen sich
nach dem gleichen Prinzip. Die sind nicht zylindrisch, sondern das sind große Bilder, riesige Werbetafeln, aber hinter denen sich auf genau dem gleichen Prinzip ein Zylinder dreht und dadurch die Flammen zu lodern scheinen. Da gibt es eine Werbung, die ein loderndes Eigenheim zeigt, vor dem verzweifelt, wo da auch das Auto schon, das gerade eben erworbene Auto, auch in der Garage verbrennt und davor verzweifelt die Kleinfamilie, Vater, Mutter, 2 Kinder. Und darunter die Warnung der Versicherung, ob man das wirklich riskieren wolle. Und das ist die gleiche Technik, das hat die gleiche Firma hergestellt. Also da zeigt sich Econolite.
Und gibt es die noch?
Nein, die gibt es nicht mehr. Die haben eine kurze, große Blüte gehabt. Die wurden in riesiger Stückzahl hergestellt. Für jeder, der sich einen Fernseher gekauft hat, hat sich in irgendeiner Form so eine Lampe gekauft.
Die hat vielleicht $3 eingezahlt, ja?
Ja.
Und wenn er es heute im Keller findet oder auf dem Dachboden,
ja,
verkauft er es für 200
Da hat
Dollar.
Er was Kostbares dann.
Die Faszination, dass man hineingucken kann, wie in ein Feuer, wie in Schneeflocken.
Ja.
Das liegt ja da, oder Regentropfen, die an das Fenster klopfen.
Ja.
Das liegt daran, dass es iterativ ist, dass es sich nicht ändert. Wie das Fernsehbild ändert sich.
Das hat einen ganz beruhigenden Effekt. Also es gab auch sogenannte Rain Lamps, das ist auch eine ganz interessante Gattung. Da flossen an dünnen Fäden Öltröpfchen herunter, was wirklich wie echter Regen aussah. Und in der Mitte schwang sich eine Nymphe auf einer kleinen Schaukel zum Beispiel im Zentrum dieses Regens.
Und wie wird das Öl wieder hochgeschafft?
Das wird durch eine kleine Pumpe gemacht. Die sind elektrisch dann, diese Lampen. Also das heißt, die waren aber auch leicht beleuchtet eben, sodass man den Eindruck hatte, da in ein kleines Gärtchen zu schauen mit Plastikpflanzen. Und dann lief ständig wie so in einem antiken Tempelchen, liefen an Schnüren diese Regenfäden herab und in der Mitte schaukelte eine Nymphe oder turtelte ein Liebespaar oder saßen.
Also stärker als jede Natur. Also einen ganzen Garten zu haben, da hat man ja immer noch nicht permanenten Regen, weil man ihn haben will.
Genau. Also Also das heißt eben die Verfügbarkeit, aber auch dieses Moment, dass hier etwas erzählt wird, was verlässlich ist, was nicht sich auf die ständigen neuen Katastrophen, auf die sich überholende Geschichte ständig verweist, wie das, was aus dem Fernseher selbst kommt. Also das heißt, was dem Ganzen fast schon dann eine mythologische Tiefe gibt. Also ich habe zum Beispiel auch Fernsehlampen, in denen diese Bewegung, man kann ja bei Rädern da auch Bewegung erzeugen, eine Spinnerin zu sehen ist, die ein Spinnrad dreht. Und das ist eines der ältesten Motive für das Erzählen vom Ursprung der Dinge, machen vom die Ursprung Normen der Geschichten.
Bei Richard Wagner, ja. Immer sind es die Spinnerinnen, ja, die geheimnisvolle
Dinge. Bei Ovid
Dinge.
In den Metamorphosen.
Bei Don Röschen ist es eine Spinnerin, die das Schloss verzaubert.
Die haben die Weisheit, die haben den Lebensfaden unter Kontrolle und wissen, wann er anfängt und wann er aufhört. Und sie erzählen uns das Leben und die Gründe, den Anfang und können auf das Ende bereits vorausschauen.
Die große Spinnerin, ja,
ja.
Die dem Apollo, glaube ich, unterliegt.
Ja, ja. Ja.
Und deswegen in die Spinne verwandelt wird. Ja,
ja.
Das ist eine Erzählerin.
Das ist eine Erzählerin.
Die malt auf die Gewänder.
Arachne, genau. Arachne. Und die erzählt, sie ist einerseits verflucht, immer weiter zu erzählen, immer weiter zu spinnen, aber sie hat eben andererseits genau diesen Überblick über Anfang und Ende, den wir nicht haben, und sie kennt den Sinn des Ganzen. Sie verrät ihn nicht unbedingt in der Erzählung, und damit ist sie auch wieder ein Beschwörungsbild für dieses Medium, für diesen Fernseher, dessen Erzählungen uns ja ohne Zusammenhang erscheinen.
So dass man behaupten könnte, es gibt in den Menschen eigentlich einen Wunsch nach einem Medium, das genau erfüllt.
Ja, ja? Genau.
Das soll vor sich hinspinnen,
ja.
Ja? Das soll vollständig erzählen.
Und Sinn produzieren und den Sinn sichtbar machen. Und es gibt eine neue Theorie, die versucht, Fernsehsucht zu erklären. Das ist ja ein sehr verbreitetes Phänomen.
Was ist Fernsehsucht? Fernsehen ist gefährlich und unverständlich. Ulrike Sprenger, Universität Konstanz.
Warum ist es schon für Kinder so absolut unwiderstehlich, wenn dieses Gerät an ist und sich die Bilder in Bewegung setzen und eine Stimme dazu spricht, dass sie wie hypnotisiert stundenlang sitzen bleiben und man sie entfernen muss?
Was Proust sagt, was eine Sucht ist. Sucht ist, dass ich einmal von etwas Wunderbarem wie erschlagen wurde und dieses immer wieder haben will.
Ja.
Es kommt aber nicht.
Nein, und ich will es verstehen. Das ist es. Und es ist nicht zu verstehen. Das heißt, ich muss es so lange anschauen, bis ich es verstehe. Und das wären die beiden Punkte. Man kann es biologisch machen. Es gibt neuere biologische Theorien dazu, die sagen, der Mensch ist von Instinkt an so darauf angelegt, immer das Komplexeste zu betrachten, was sich in einem Raum mit ihm befindet. Weil das Komplexeste im Zweifelsfall das Gefährlichste ist. Also das heißt, was sich bewegt, was bunt ist und was Geräusche von sich gibt.
Und am Horizont des Auges.
Und am Horizont des Auges vorbeihuscht.
Verstehen kann im Ohr.
Oder zu mir flüstert oder raschelt. Das ist etwas, was sich im Unterholz bewegt, was mich anfallen kann, was mir gefährlich wird.
So.
Und darauf muss ich achten. Und das muss ich so lange betrachten, bis ich es identifiziert habe. Und bis ich verstanden habe, was es von mir will, ob es friedlich ist, ob es böse ist, ob es mich verschlingen kann. Und das wäre der Fernseher. Den kann ich aber so lange betrachten, wie ich will. Ich werde es nicht herausfinden. Und das ist auch die Sehnsucht, also die aus diesen Fernsehlampen spricht, wenn da eine Spinnerin, eine Erzählerin abgebildet ist oder Theatermasken abgebildet sind, dass das Fernsehen im Grunde nur eine neuere und spektakulärere Weise ist, mir den Sinn des Lebens zu erzählen, mir Geschichten über mich selbst zu erzählen. Und diese Erwartung, die wird immer wieder enttäuscht, immer wieder aufs Neue, und ich muss aber immer wieder hinschauen. Und
zwar nicht, weil das Fernsehen das will,
sondern
weil die wirklichen Verhältnisse so sind,
weil sie so
dass
sind,
sie sich nicht leicht verstehen
dass sie sich nicht
lassen.
Fügen. Sie fügen sich nicht. Sie sind widerspenstig, und ich muss es immer wieder von Neuem versuchen.
Sich wappnen. Das Unbekannte ist das Gefährliche. Dagegen hilft Verstehen und Erzählen. Vom Blitz, der immer wieder einschlägt. Ich bin mir einig mit dem 6-Jährigen in mir, und das über 6000 Jahre hinweg.
Und eigentlich möchte ich eine vollständige Erzählung haben. Und diese Lampen hier
haben
eine vollständige Erzählung.
Die haben eine.
Es kommt ja nichts Neues hinzu.
Nein, sie greifen vor allem auf das zurück, was ich schon verstanden habe. Und darin haben sie diesen Talisman-Charakter eben. Also sie schützen mich, sie geben den Zauber des Erzählens gegen den Zauber der Information.
Also nehmen wir an, Sie zeigen einen Blitzschlag.
Ja.
Ja? Mhm. Und der Blitz schlägt immer wieder ein, entzündet Feuer und dann schlägt er wieder ein.
Ja.
Und das wäre ja enorm beruhigend, wenn etwas so Gefährliches wie ein Blitz eigentlich nichts Schlimmeres als ein Bild erzeugt.
Und es vor allem ein Bild ist, mit dem ich mich in der Erzählung schon auseinandergesetzt habe, dass ich schon besiegt habe, ja. dass ich schon als Bambi besiegt habe, Bambi, das seine Eltern verliert, aber dennoch überleben kann, dennoch das Feuer, das,
ich weiß,
die Vernichtung.
Dass Bambi überlebt,
ich
ja.
weiß, dass Bambi überlebt, und wenn mir diese Geschichte wieder erzählt wird, dann hilft sie mir, das Feuer zu bannen und auch alle künftigen Feuer zu bannen,
die noch
entstehen
können. Und dann bin ich einig mit den Sechsjährigen in mir,
ja.
nicht? Und ich bin einig über 6000 Jahre
ja.
mit allem, was ein Sammler oder Jägervolk ja, mhm. schon als gefährlich und beruhigend empfand.
Alles, was ich schon mal erzählen konnte, habe ich gebannt. Und deswegen muss ich die bekannten Erzählungen gegen die neuen Informationen setzen, die mir aus diesem Gerät entgegenschwappen.
Deswegen schon die Höhlenmalerei. Das heißt also, ich fixiere den Moment, in dem es sehr gefährlich war.
Ja,
ja, nicht?
Ja.
An der Höhlenwand, und dort bewegt sich's nicht mehr.
Ja.
Dort kann es mich nicht plötzlich aufspießen oder über das hinausgehen, was es schon jeher tat.
Ja, und ich kann es verstehen. Ich kann es wieder erzählen. Ich kann es als ein Ereignis erzählen in meinem Leben oder als ein Ereignis im Leben eines anderen.
Und teile mit den anderen die Gefahr nachträglich.
Nachträglich. Ja? Und kann sie immer wieder unter kontrollierten Bedingungen, in der Fiktion, in der Erzählung bannen.
12 Höhlenbewohner, ja? Was fürchten die sich vor einem einzelnen Wisent?
Ja, ja. Also zum Beispiel gibt es ja auch dann sehr viele asiatische Motive. Also das ist ganz interessant. Es gibt japanische Motive. Also zum Beispiel
bei den
Fernsehlampen gibt es zum Beispiel japanische Motive. Der Monduntergang vor dem Mount Fuji, also vor dem Fujiyama, vor dem Berg. Und das sind direkte Bilder, die mit dem Krieg in Verbindung zu setzen sind. Also das heißt, dass das Fernsehen, das mir den Krieg in Japan mit Amerika auch wieder spiegelt,
also
dass
bis
ich das
45
den bis 45
Tokio kann in einer Nacht zerstört werden,
widerspiegelt.
Ja,
mhm.
Weil aus Holz gebaut ist es anfällig gegen Brandbomben.
Ja, ja.
Und gleichzeitig geht der Mond nach wie vor ja, vor diesem Riesenberg unter.
Genau, und er schützt mich und er sagt mir, es kann alles wieder gut werden, trotzdem, trotz der Bilder, die ich im Fernsehen sehe.
Sie hörten Bekanntmachung, Fernsehmagazin von Alexander Kluge.
Ein Licht tröstet in der Nacht. Das Zwischenmedium der TV-Lampen mit Ulrike Sprenger und Alexander Kluge.
DCTP Fernsehproduktion. Bearbeitet von Felix Schneider für Schweizer Radio DRS2.
Das war Reflexe auf Schweizer Radio DRS2 mit einem weiteren Beitrag unserer 10-teiligen Sendereihe, in der wir Ihnen Fernseharbeiten von Alexander Kluge vorstellen. Heute Abend und morgen gibt es kein Reflexe. Wir setzen unsere Reihe mit Alexander Kluge am 26. Dezember fort. Dann zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort in Reflexe um 11 Uhr morgens oder nach den 22 Uhr Nachrichten. Bellinis Meisterwerk Norma, das ist am Stephanstag das Thema unserer 5. Folge.